Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute ist er da, Teil 3 vom DAX Update 2024, kurz vor Weihnachten bei Echtgeld TV. Und Christian Röhl ist natürlich wieder da, Chief Economist bei Scalable. Scalable, unser Partner, der Blick ins Echtgeld-Täschchen, in die Echtgeld-Gruppe für die DAX-Investments ist auch zu sehen. Und damit können wir eigentlich starten, Christian, oder?
Aber hallo, wir sind bereit. Wir haben ja schon das meiste durch, also sowohl von unseren besonderen Gruppierungen, die ein bisschen abweichen von der klassischen Sektoreinordnung, als auch von der Anzahl der Werte. Aber ein bisschen was bleibt noch, und zwar starten wir jetzt so mit einem ganzen Päckchen von 3%-Gruppen. Und die erste davon, das sind die Versorger.
Genau. Und bevor wir damit starten, wollen wir natürlich auch noch den Chancen und Risiken und der Darstellung unseres Disclaimers den notwendigen Zeitrahmen einräumen. Und deswegen, hier ist er.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, also legen wir los. 26 Unternehmen haben wir besprochen, 14 Unternehmen sind noch offen, 23% der im Index enthaltenen Marktkapitalisierung, 409 Milliarden sind noch übrig. Und ja, so im Bereich knappe 60, Christian, nehmen wir uns jetzt vor. Wir sind bei den Versorgern, nichts davon ist bei mir, bei den DAX-Investments in irgendeiner Form mit dabei, weder eine E.ON noch eine RWE. Und bei den Sachen, die ich mir dann vorher angeguckt habe, war es auch wieder so, ja, die Unternehmen sehen günstig aus, aber wir sehen beispielsweise bei der E.ON, die so eine prognostisch leicht rückgängige Tendenz bei Umsätzen, beim Gewinn pro Aktie und eine leicht steigende Erwartungshaltung, was die Dividenden anbelangt, im Grunde genommen bei einem 10er KGV ein sehr günstig bewertetes, da haben wir es wieder, Abo-Modell, denn Strom brauchst du ja nun wirklich permanent. Und da, also das ist so eines der empfehlenswertesten Abos, was man so haben kann. Und wahrscheinlich auch das, was die meisten von euch zu Hause als erstes abgeschlossen haben, weil ist ja unpraktisch, wenn das Licht nicht geht, wenn der Fernseher nicht läuft, wenn der Rechner nicht funktioniert, wenn die Waschmaschine, die Spülmaschine und so weiter alles nicht laufen. Also von daher, das brauchen wir. Aber wir sehen damit eben auch so nach dem Motto, wenn es dann eben nicht vorwärts geht, dann wird es eben auch auf dem niedrigen Niveau, hier also 10er KGV bewertet. Eine RWE ist mit einem prognostischen KGV ein Tick teurer, aber ich kam dann auch trotzdem bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe, zu dem Ergebnis, das ist etwas, das ist im Moment so in einem starken Umbruch und bei diesen Riesen drängt sich für mich da nichts auf. Bist du eigentlich noch in E.ON oder in RWE in irgendeiner Form aus der Vergangenheit investiert?
Nein, bin ich nicht. Und die Vergangenheit zu bemühen ist bei diesen Werten ja auch ziemlich missverständlich, denn es war ja über lange Jahre so, dass sie beide im Grunde ja Deutschland mit zusammen einigen anderen Versorgern unter sich aufgeteilt hatten und auch das ähnliche Geschäftsmodell verfolgt hatten, irgendwie einerseits Netze, andererseits die Erzeugung von Strom und den Vertrieb an den Endkunden. Aber genau das ist ja eben nicht mehr der Fall. Die beiden großen börsennotierten Versorger E.ON und RWE haben sich ja über die letzten inzwischen 10 Jahre kräftig gehäutet. Da gab es ja jeweils dann Spartenbörsengänge von Uniper und von Innogy. Das wurde anschließend wieder neu zusammengesetzt. Und viel wichtiger als die Frage, haben wir jetzt hier ein 10er KGV oder ein 11er KGV, ist, dass man die grundlegenden Unterschiede zwischen den Geschäftsmodellen versteht. Denn RWE ist inzwischen eine Gesellschaft, die fokussiert ist auf die Erzeugung von Energie. Das machen sie eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, zunehmend auch in den USA, nachdem man die erneuerbare Energiensparte von Consolidated Edison übernommen hatte. Damit haben wir auch ein weiteres Stichwort. RWE, eigentlich ja klassischerweise so ein, naja, böser Versorger aus dem fossilen Bereich, der sich aber jetzt kräftig transformiert mit erheblichen Investitionen in den Bereich grüne Energien. Davon abgegrenzt auf der anderen Seite E.ON mit einem völlig anderen Geschäftsmodell, nämlich dem Betrieb und der Unterhaltung von Netzen. Das ist ein wesentlich defensiveres Geschäftsmodell, ein Geschäftsmodell, was viel besser planbar ist, weil es gibt nun mal entsprechende Netzentgelte, was natürlich auch entsprechend hohe Investitionen mit sich bringt, auch eine entsprechende regulatorische Anfälligkeit. Und deswegen sollte es nicht verwundern, dass E.ON auch mit einem relativ günstigen KGV bewertet ist und tendenziell Investoren anspricht, die nicht Wachstum suchen, sondern kontinuierliche, gut prognostizierbare Erträge, die dann ausgeschüttet werden. Und diese Häutung, die hat eigentlich in den letzten Jahren bei beiden Unternehmen sehr gut funktioniert, wobei RWE eindeutig das höhere Risiko hat. Wir haben das auch jetzt gerade nochmal gesehen im Zuge der Wahl von Donald Trump, wo man ja allgemein im erneuerbare Energienbereich nochmal ein bisschen was runtergenommen hat von den Bewertungen. Ganz einfach, weil man nicht weiß, wie Projekte, die noch nicht am Netz sind, sondern irgendwie am Bau sind, irgendwie in der Planung sind, künftig von der Regierung behandelt werden.
Aber aus meiner Sicht ist dieser Aspekt dieses Downgradings, was da vorgenommen worden ist, ein etwas kurzsichtiger Aspekt, denn wir haben ja auch in den Sendungen, die wir hier zum Thema erneuerbare Energien hatten, wo Dr. Husmann zu Gast war, wo wir darüber gesprochen haben, wie günstig es mittlerweile möglich ist, aus Sonne und aus Wind Strom zu produzieren. Im Grunde genommen die Tendenz schon vorab gesehen, dass es über kurz oder lang da nichts Günstigeres gibt. Und in dem Moment, wo das Thema Speichertechnologie und dann eben auch über Netze die Bereitstellung von Strom flächendeckend gewährleistet ist, steht da eine ganze Menge an Push auch nochmal bevor. Und bei nichts wird auch ein Donald Trump so schnell sein wie bei einem Wechsel der Strategie. Dann wird es nicht mehr heißen Drill, Baby Drill, sondern dann wird der Blick nach oben gehen oder der Blick zur Seite und Sun, please shine lauten oder Wind, please blow, damit da dieser günstige Strom eben entsprechend in die Speicher reinfahren wird.
Was man sicher bei den Versorgern auch nicht vergessen sollte, ist, dass wir ja in einem europäischen Wirtschaftsraum leben und dass das Thema der grenzüberschreitenden Fusionen sicherlich auch noch nicht ganz gegessen ist. Wir haben in den letzten Jahren erstmal gesehen, dass die Versorger sich jeweils national neu aufstellen mussten, sich auch konsolidieren mussten, in den neuen Geschäftsmodellen sich erstmal finden mussten, also dass Netze verkauft werden mussten. Das waren ja jetzt keine Sachen, die einfach so aus der freien unternehmerischen Entscheidung gekommen sind, sondern diese Häutung ging ja zurück auf Entscheidungen auf europäischer Ebene. So, und jetzt hat sich das alles mal so weit eingespielt. Die Unternehmen haben ihre Rolle, ihre Geschäftsmodelle gefunden. Und daraus kann man natürlich jetzt auch die Erwartung ableiten, dass sich in Zukunft mit Blick auf Partnerschaften, Übernahmen, Fusionen ein bisschen mehr tut, insbesondere weil auf europäischer Ebene sich auch allmählich so wohl die Erkenntnis durchsetzt, dass größere Einheiten vielleicht bei der Effizienz helfen und auch beim Tempo der Energiewende. Insofern, wer sagt, also dieses spezielle Profil von Versorgern möchte ich im Portfolio haben, und zwar sowohl die Stromerzeugung als auch die Versorgung der Endkunden, also den Vertrieb, die Netze. Da bietet sich dann auch durchaus ein ETF auf dem Stocks Europe 600 Utilities an, also den europäischen Versorgerindex. Da sind RWE und E.ON natürlich ebenfalls mit dabei. Nicht nur mit 3% wie im DAX, sondern mit ungefähr 12%. Aber Schwergewichte sind dann andere. Iberdrola, spanischer Versorger, der auch in Lateinamerika aktiv ist, zweitgrößte globale Versorger-Company von der Marktkapitalisierung, haben wir oft drüber gesprochen, hätte da knapp 20%. National Grid aus den Vereinigten Königreich, Enel aus Italien, Engie aus Spanien, also ein bunter Mix, und dadurch hat man es dann auch nochmal ein bisschen breiter gestreut, weg von den einzelnen regulatorischen Risiken in den Jurisdiktionen.
Und du hast ja eben ein Thema schon angesprochen, was beim nächsten Block elementar wichtig wird. Du hast das Thema Konsolidierung auf europäischer Ebene angesprochen. Und da ist es doch wunderbar, dass wir jetzt zu den deutschen Banken kommen, die im DAX sind. Da hat die Commerzbank ja insbesondere davon profitiert, dass sie irgendwann wieder aufgenommen wurde, nachdem der DAX auf 40 Unternehmen ausgebaut wurde. Aber eben auch seit dem Jahr 2020, ausgehend von Kursen unterhalb von 4 Euro, unterhalb von 3,50, sich das Kursniveau inzwischen eben wieder mehr als vervierfacht hat und die Aktie jetzt bei 15 Euro steht. Das hat die UniCredit aber nicht davon abgehalten, mal sehr laut darüber nachzudenken, ob man sich da nicht mal im Bereich der europaweiten Konsolidierung ein wenig als als Initiator und auch als Driver betätigen soll. Das kam dann aber gar nicht so gut an. Und es ist ja nicht nur so, dass die UniCredit da Gedanken kundgetan hat, sondern sie haben ja auch ein paar Aktien gekauft und verfügen damit jetzt über einen gewissen Anteil, wo dann auch ganz spannend sein wird, was damit jetzt eigentlich passiert, wenn dieser Widerstand aus der Politik anhalten sollte. Und da muss man ganz deutlich sagen, sollte, denn das kann ja nicht als ausgemachte Sache gelten, dass da nicht noch ein kleiner Richtungsentscheid bevorsteht, insbesondere weil wir auch noch nicht wissen, wie sich da eine neue Regierung, die es dann irgendwann im März oder April nach der Wahl Ende Februar geben wird, positionieren wird. Die Commerzbank ist für mich irgendwie so eine Aktie, die begleitet mich eigentlich mein gesamtes Börsianerleben, weil sie die meiste Zeit im deutschen Aktienindex enthalten war und immer einer der Kandidaten war, der für eine Übernahme stand. In den letzten Jahren ist da so viel in dem Unternehmen passiert an Sachen, die eigentlich hoffnungsvoll gemacht haben und wo man dann immer wieder ernüchtert draufgeblickt hat, weil Dinge nicht so funktioniert haben. Ich habe bei der Commerzbank persönlich immer den Eindruck, dass es ein permanenter Strategieschwenk ist, dieses Haus. Das hat sich jetzt zuletzt auch mal bei dem ganzen Personalthema gezeigt, wo man Personal umfangreich abgebaut hat und dann plötzlich festgestellt hat, dass man jetzt für die nächsten Jahre gar nicht mehr genug hat und jetzt wieder in einem Switch ist, zu gucken, wie kriegen wir das denn jetzt für uns gelöst. Und alleine vor dem Hintergrund würde ich bei dem Haus selber wirklich davon Abstand nehmen, da zu investieren. Bisschen ärgerlicher ist das Ganze bei der Deutschen Bank, denn da hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder so eigentlich ganz positive Besprechungen drin. Die Aktie hat sich von ihren Tiefständen im Jahr 2020, wo sie unter 7, unter 6 Euro sogar stand, jetzt auf knapp 17 emporgearbeitet, liegt aber im 10-Jahres-Vergleich, den wir hier ja auch sehen, dann immer noch im Minus, und zwar im Vergleich zu vor 10 Jahren 30% im Minus. Aber irgendwie ist das ein Institut, wo man sich von dem Gesamtauftritt und der Gesamtkommunikation, der Wahrnehmung besser fühlt. Oder man ersetze ich mal lieber durch ich fühle mich da wohler, weil es kann ja bei dir sein, dass du das anders siehst.
Also ich bin ja generell jetzt nicht so der große Bankenfan, was das Portfolio angeht, und habe bei mir persönlich da ja auch nur eine Ausnahme gemacht, motiviert durch den lieben Helmut Jonen. Also insofern betrachte ich das eigentlich als interessierter Zuschauer und muss da zunächst mal sagen, deine Hoffnung, dass sich da irgendwie bei der Commerzbank durch den Regierungswechsel etwas ändern könnte, die teile ich nicht, weil CDU hat auch schon klar gemacht, dass man das sehr kritisch sieht, wenn eine im deutschen Mittelstand aktive Bank hier nach Italien wegverkauft wird. Ja, parallel sehen wir, dass auf europäischer Ebene in diesen Sonntagsreden immer wieder davon gesprochen wird, wir brauchen die Europäische Bankenunion, wir brauchen die Europäische Kapitalmarktunion. Aber die kannst du eigentlich gleich gehackt legen, wenn du solche Fusionen eben von vornherein ausschließt und das auch noch in der dramatischen Rhetorik, wie das beispielsweise die Bundesregierung getan hat. Also da muss erstmal ein Prozess des Umdenkens loslegen. Da ist auch regulatorisch sicher einiges zu tun, damit so etwas nicht nur regulatorisch funktioniert und gut aussieht, sondern auch operativ Sinn macht. Das werden wir sehen. Die UniCredit hat sich ja zunächst im Heimatmarkt mit der BPM erstmal noch ein zweites strategisches Projekt ausgesucht und das könnte erstmal danach riechen, dass man vielleicht die Beteiligung an der Commerzbank so als Finanzinvestment ansieht. Und dann geht's einfach darum jetzt, wie ist es denn so mit den Zahlen der Commerzbank, die in den letzten Jahren sukzessive besser geworden sind? Und ist das jetzt wirklich ein struktureller Wandel, der dort eingetreten ist? Oder war das alles noch Windfall Profit aus der Zinswende? Das wird man in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen dann sehen können. Und das Gleiche ist auch bei der Deutschen Bank, wo man sich immer fragt, wie ist da die Strategie? Wie ist vielleicht auch dort die Anfälligkeit mit Blick auf eine Übernahme? Wir wollen nicht vergessen, außer den Scheichs hat die Deutsche Bank eben, anders als die Commerzbank, keinen großen Ankeraktionär, weder eine Familie noch den Staat. Sie wäre also vielleicht eine leichtere Beute, auch wenn sie vom Börsenwert her teurer ist. Allerdings von der Bewertung her ist sie niedrig. Und das ist eigentlich das Spannende, worauf man meiner Ansicht nach bei Bankaktien schauen sollte. Nicht nur, wie wird die Ertragskraft bewertet, also dein heißgeliebtes KGV, sondern in diesem Fall tatsächlich, wie wird das, was in der Bilanz steht, bewertet? Und da wären wir dann beim Kursbuchwertverhältnis. Und da stellen wir fest, unter den großen europäischen Banken ist die Deutsche Bank nach wie vor die zweitgünstigste mit einem Kursbuchwertverhältnis von 0,43, will heißen, ein Euro, der in der Bilanz steht als Asset, wird gerade mal an der Börse mit 43 Cent bewertet. Wo man jetzt sagen kann, puh, das ist natürlich ein Schnäppchen, das ist günstig. Andererseits heißt es auch, es ist ein ziemliches Misstrauensvotum. Nach wie vor traut die Börse denen nicht über den Weg. Stärker ist das Misstrauensvotum nur bei den großen europäischen Banken mit Blick auf die Société Générale. Da spielen natürlich auch die momentanen Probleme in Frankreich eine Rolle, nämlich 0,3. Die Commerzbank, lange Zeit die günstigste Bank in Europa gewesen vom Kursbuchwertverhältnis, ist da schon wieder ein bisschen voraus. Sie ist jetzt immerhin bei 0,56. Aber auch da sehen wir erhebliche Sicherheitsabschläge und sind weit von dem entfernt, was wir in den USA zum Beispiel bei JP Morgan sehen, wo jeder Dollar in der Bilanz höher bewertet wird an der Börse, wo wir also ein Kursbuchwertverhältnis von über 1 haben. Das heißt, wir haben nach wie vor ein erhebliches Misstrauen gegenüber diesen Banken, übrigens gegenüber sehr vielen europäischen Banken. Und das ist auch ein strukturelles Problem, dem die Banken nur durch eins begegnen können, nämlich, dass sie über den nächsten Wirtschaftszyklus hinweg wirklich zeigen, die Erträge haben sich stabilisiert, unabhängig von der Zinswende.
Ja. Ja, das ist so. Das spannende Wort, was du eben schon gesagt hast, ist Zinswende. Das will ich mal in eine andere Richtung weiterspinnen. Denn da kommt eben auch etwas auf die Banken in Deutschland, in Europa zu, was man auch als Risiko bezeichnen muss, nämlich die Zinswende im Bereich der Immobilienkredite. Und da wird so ab 26, 27 losgehen, dass die Immobiliendarlehen aus den Jahren 16 und 17 zur Prolongation anstehen und die stehen dann eben zu bedeutend anderen Zinskonditionen da, als damals abgeschlossen wurde. Das wird relativ heftige Einflüsse auf die möglicherweise dann gar nicht mehr so reichhaltig vorhandene Liquidität der Schuldner haben, die an der einen oder anderen Stelle nicht in der Lage sein werden, ihren Kredit zu refinanzieren, insbesondere wenn sie die sehr niedrigen Zinsen nicht auch zu sehr hohen Tilgungen genutzt haben. Denn dann wird es einfach ab dem Jahr 11 des Immobilienkredits deutlich teurer. Und das ist etwas, was ich schon auch als deutliches Risiko sehe. Nichtsdestotrotz ist es hier in der Tat bei der Deutschen Bank so, die wir ja auch durch die Einlassung von Herrn Sewing ja öfter mal auch thematisiert haben, so, dass das in der Tat recht spannend wirkt. Und in dem Moment, wo Konsolidierung erfolgt, kann man davon ausgehen, dass auch von Seiten der Politik die Deutsche Bank schon auch zum Politikum wird. Nicht wegen des Namens, sondern im Grunde genommen, weil es eben die größte Bank ist. Und weil wir ja schon so oft über die Größen und auch die Marktkapitalisierung gesprochen haben, dieser beiden Institute seien hier auch nochmal ganz kurz genannt. Die Deutsche Bank bringt im Moment 33 Milliarden Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage und die Commerzbank 18. Und die Commerzbank eben im Moment auch noch oder in den letzten Monaten ein bisschen auch von den Übernahmegerüchten und von den Übernahmewünschen getrieben. Und da werden wir dann einfach sehen, wie es da weitergeht. Wenn man ganz kurz sich mal die Deutsche Bank ein bisschen genauer anguckt, und ich meine, die ganzen Zahlen, die sind natürlich gerade aufgrund dessen, was ich gerade noch zusätzlich zum Thema Kreditrisiken gesagt habe, aber trotzdem einfach so, dass man hier schon sieht, dass das einfach irre preiswert ist. Ne? Also wir haben wir gehen von einem 24er KGV von irgendwie unter 8 aus. Und in 25 und 26 wird es dann eben durch die Gewinnerwartungen, die müssen sich natürlich bewahrheiten, aber durch Gewinnerwartungen von 2,73 und 3,07 Euro, so dass es wirklich zum vollkommenen Schnäppchen wird. Das kombiniert mit dem, was Christian gerade zum Kursbuchwertverhältnis noch gesagt hat, ja, ist es vielleicht dann doch mal an der Zeit, da eine kleine Position zu haben. Könnte man denken, aber und immer wenn ich das dann sage, merke ich, dass ich innerlich doch zurückzucke und mir sage, ich habe mit diesen deutschen Banken, die von mir nie als Vorreiter in irgendeiner Form wahrgenommen werden, eigentlich immer nur auch börslich schlechte Erfahrungen gemacht. Und von daher werde ich mich dann in letzter Konsequenz wahrscheinlich doch wieder dagegen entscheiden, dahin zu investieren.
Und wir bleiben im Finanzsektor, und nachdem wir Versicherungen ja schon ganz am Anfang hatten, weil Allianz, Münchner Rück und Hannover Rück 13% vom DAX ausmachen, bleibt halt nur noch ein Thema. Die sonstigen Finanzdienstleistungen im DAX, repräsentiert durch die deutsche Börse, und auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Gewicht unseres Börsenbetreibers aus Frankfurt im DAX ist ungefähr genauso groß wie das Gewicht der beiden Großbanken, der sogenannten Commerzbank und Deutsche Bank, jeweils so über den Daumen 3%. Das zeigt nicht nur, dass bei den Banken in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge schiefgelaufen ist, sondern auch, dass bei der Deutschen Börse AG in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Menge richtig gelaufen ist. Die Banken waren ja übrigens früher auch mal Aktionäre der Börse, haben die aber dann so in den wilden 2000er Jahren selber an die Börse gebracht und sich dann sukzessive zurückgezogen. Und man sieht eigentlich da ganz gut, was aus einer solchen Plattform wird, wenn man sie denn frei laufen lässt an den Marktkräften und wenn man das richtige Management hat. Ich denke, wenn man über die Deutsche Börse AG spricht, ist es Zeit für eine Hommage an Theodor Weimer, der jetzt einige Jahre Vorstandschef der Deutschen Börse AG war und das Unternehmen in beeindruckender Art und Weise weiterentwickelt hat. Weimer war ja zuletzt eher so durch seinen Rant über die Ampel aufgefallen, aber das, was er bei der Deutschen Börse bewegt hat, ist schon beeindruckend. Das Geschäft stand ja immer so ein bisschen im Verdacht, na, das könnte disruptiert werden. Ja, vielleicht ne, der klassische Handel, aber man hat das halt auf allen Bereichen, auf allen Sparten deutlich ausweiten können. Nicht nur das elektronische Handelssystem, nicht nur die Optionsbörse Eurex, wo man kräftig internationalisiert hat, sondern auch das Geschäft mit Technologie, mit Daten, mit Indizes, alles finanziert natürlich über die klassische Cash Cow, Clearstream Banking, die Wertpapierverwahrung, die auch irgendwie 7 Jahre, nachdem ich schon diese ersten Modelle damals gehört habe, was die Blockchain alles dort anrichten kann, immer noch die Cash Cow ist und richtig fest im Sattel sitzt. Und daraus ist für Aktionäre eben ein Unternehmen geworden, das zu den DAX-Werten mit der allergeringsten Volatilität wird. Also wir haben jetzt hier nicht diese Steigerung, wie wir sie bei einer Siemens Energy oder bei einer MTU schon erwähnt hatten, sondern wir haben eine kontinuierliche Kursentwicklung, die wunderbar aufwärts geht. Und wir haben halt nach wie vor eine Bewertung, die ich jetzt angesichts von 15% Gewinnwachstum per annum in den letzten 5 Jahren mit einem Multiple von 20 mal nicht für überzogen halte.
Ja, das sehe ich ganz genauso und für mich ist es einfach wirklich sehr, sehr überraschend, wie es gerade in den letzten 3 oder auch 5 Jahren der Deutschen Börse AG gelungen ist, dort weiter zu wachsen, wenn man mal ins Jahr 2018 zurückblickt oder 2019, aber 24 so gut wie erledigt haben, da stand der Umsatz bei 3,3 Milliarden. Im Jahr 21 bei 4,3 und seitdem ist er jetzt nochmal auf einer TTM-Ebene auf 6,88, also knapp 7 Milliarden angestiegen. Das ist schon sehr gut. Ein bisschen auffällig ist, dass die Nettomarge jetzt eine gewisse Bewegung zu haben scheint, die nach unten gerichtet ist. Also man kommt von 30% in 19, so ein bisschen wechselhaft, dann auf 27, 28. Jetzt sind es gerade auf einer TTM-Ebene bezogen auf die letzten 12 Monate eben 27. Also das ja ist sicherlich auch etwas, aber trotzdem, das kann durch die dramatische Umsatzsteigerung sehr schön überlagert werden. In den beiden ersten Ausgaben hatte ich immer mal wieder so ein bisschen das Thema operative Geschäftsentwicklung versus Entwicklung an den Kapitalmärkten dann gegenübergestellt. Und da ist die Deutsche Börse AG beispielsweise eines der Unternehmen, was ziemlich ausgeglichen ist. Also da ist es auf einer 3-Jahres-Ebene einfach so, dass die Börsenperformance sehr, sehr gut mit den Wachstumsraten im Bereich Umsatz, Free Cash Flow und auch Net Income mithalten kann. Und das Gleiche stellt sich auch auf einem 5-Jahres-Vergleich so dar. Also von daher toll positioniertes Unternehmen. Ich halte die Risiken immer noch für sehr ordentlich, insbesondere in der von dir angesprochenen Sparte Clearstream. Aber sagen wir mal so, das war meine Meinung auch schon vor 2 Jahren. Und
genau. Meine auch. Da haben wir damals schon drüber gesprochen. Das haben wir immer wieder als Risikofaktor gehabt. Aber da sieht man dann, dass Disruption doch vielleicht schnell gedacht werden kann, aber bisweilen sehr langsam gemacht wird. Und da fehlt es vielleicht irgendwie am Geist von Musk und Milei, um diese aktuelle Diskussion hier in Deutschland mal aufzunehmen. Aber ich denke, also Stefan Leitner, der neue CEO, hat von Weimar ein in jeder Hinsicht bestelltes Feld übernommen. Spannend wird sein, was er jetzt damit macht. Denn nach der letzten Übernahme, wo man diesen dänischen, ja auch ehemals börsennotierten Finanzsoftware-Dienstleister SimCorp übernommen hat, ist auch jetzt mal so aus Blick der Schulden erstmal Zeit zur Konsolidierung, beziehungsweise man könnte erstmal schauen, dass man wieder irgendwie ein anderes Geschäftsmodell aufbaut, aus dem man entsprechend Erträge zieht. Aber auch das hat Weimar ja vorbereitet, denn man hat ja diese ganzen Geschäfte rund um Indizes und Daten in einer eigenen Einheit zusammengepackt und da dürfte sich doch schon irgendwann in den nächsten 2, 3 Jahren mal ein Börsengang oder ein größerer Anteilsverkauf machen lassen. Und insofern sind die nächsten Quellen zur Optimierung des Geschäfts auf jeden Fall aufgetan.
Ja, da sprichst du ein schönes Thema an, was gerade in der Praxis eines Finanzmedienunternehmers natürlich lustigerweise reinschlägt. Wir haben nämlich von unserem Datenprovider Infront die Information bekommen, dass die Bereitstellung der zugehörigen Unternehmen zum DAX ab sofort offensichtlich gecharged wird. Also darüber informiert zu werden, welche 40 Unternehmen im DAX enthalten sind, wird zukünftig von der Deutschen Börse AG bzw. der entsprechenden Unit mit extra Aufwänden versehen, was ich schon mal ganz spannend finde. Also man kämpft darum, dass und man hat das sehr jahrelang sehr erfolgreich gemacht, also auch wie der DAX positioniert ist, dass über den DAX berichtet wird und möglicherweise sagen wir dann irgendwann auch mal Deutsche 40 oder sonst was. Also das ist hier schon.
Also man hat da sehr profitiert auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. Der den DAX ja nun wirklich allein durch diese Sendung vor der Tagesschau über, ich glaube, Jahrzehnte wirklich mit popularisiert hat. Und jetzt.
Na, NTV schreibt sich da auch einiges auf die Fahnen. Ja, also das ist schon heftig. Genau.
Also im Grunde ist der DAX ja so ein quasi öffentliches Eigentum quasi, aber die Börse sieht das anders. Nicht zuletzt, weil ja bei dieser Einheit Qontigo, die ja nun den Index-Provider, aber auch ISS, also diese Stimmrechtsberatung und ESG-Ratings enthält, die deutsche Börse eben nicht mehr alleine ist, sondern da gibt's eine Minderheitsgesellschaft, der heißt General Atlantic, ein Private Equity Investor. Naja, und da muss ja irgendwo auch mal eine Equity-Story herkommen, um dann irgendwann in ein paar Jahren da wertsteigernd auszusteigen.
Also ich hab mich da wirklich richtig doll drüber geärgert und ich musste ein bisschen daran denken, dass wir das ja hier auch mal bei Echtgeld TV hatten, als, ich weiß nicht, ob das während der Zeit war, wo wir schon gesendet haben oder in den Jahren zuvor, wo die Deutsche Börse AG irgendwann mal angefangen hat zu sagen, für den deutschen Aktienindex, ja, die Gewichtungen, die teilen wir nicht mehr so ohne weiteres mit. Also, wenn ihr wissen wollt, dass die Deutsche Börse AG eben 3% vom DAX hat, das müsst ihr dann in einem Informationspaket auch nochmal extra machen. Und jetzt wollen sie auch noch Geld dafür haben, dass sie einem mitteilen, wer darin enthalten ist. Und ja, also man kann ja auch anders über deutsche Aktien reden und vielleicht kommt das ein oder andere größere Medium wie eine ARD oder auch wie eine NTV, die für die Börsenberichterstattung ja schon einiges getan haben oder gerne auch Welt.
Ich frage mich ja nach wie vor nicht, warum der FAZ-Index, der ja nun eine längere Tradition hat als ja, der seit 31.12.87 offiziell erstmal berechnete DAX, warum dieser FAZ-Index es nicht wirklich zu größerer Popularität geschafft hat. Also Medien. Außerhalb des Mediums FAZ.
Ja, genau. Aber das ist doch genau der Punkt. Also ich meine, der DAX ist ja im Grunde genommen die Fortführung des alten Börsenzeitungsindex und die Börsenzeitung ist im Grunde genommen von ihrer Berichterstattung qualitativ so hoch und von ihrer Bedeutung und dem Bedrohungspotenzial für andere Medienhäuser so gering, dass es kein Problem war. Das ist bei der FAZ natürlich ein bisschen anders. Und ein Handelsblatt, ich weiß nicht, was die sich eher abbeißen, die Finger, mit denen Artikel geschrieben werden oder gleich die Arme, um das Final zu lösen. Die werden da sicherlich den Teufel tun, um als Handelsblatt permanent über den FAZ-Index zu schreiben und das Gleiche dürfte auch für diverse andere Medien gehen. Das Handelsblatt fällt mir nur deswegen ein, weil es im Grunde genommen die größte Marke in dem Bereich ist, die ja vielleicht auch in der Lage wäre, sowas mal zu sagen, das machen wir selber.
Man muss halt generell auch sagen, die Deutsche Börse hat das geschafft, mit dieser Indexwelt unter dem Brand DAX etwas sehr nachhaltig Beachtenswertes zu kreieren. Ähnlich wie das ja Stocks, auch ja Bestandteil von Qontigo, mit den Euro-Stocks und Stocks Europe-Indizes geschaffen hat.
Wir sagen halt immer Aktienkultur. Entschuldigung, also bei sowas, wenn ich sowas dann höre, was diese Unternehmen dann vorhaben, zur Kultur gehört es eben auch relativ einfach, sich die Informationen beschaffen zu können. Erstens, welche Constituents da drin sind, also welche Bestandteile, welche Komponenten in den Indizes enthalten sind. Und eigentlich empfinde ich das mit der Gewichtung, dass man auch darüber informiert als Indexanbieter und natürlich auch kostenfrei darüber informiert, welche Gewichtung eine Aktie XYZ gerade im Index A, B oder C hat, erachte ich für eine Selbstverständlichkeit und auch für eine Informationsnotwendigkeit. Umso schöner, dass es diverse ETF-Anbieter ja, dann machen.
Genau, da kann sich der Privatanleger immer helfen und sollte immer nur schauen, beim DAX ist das nicht so das Thema, aber bei anderen schon mal, dass man bei Swap-ETFs dann wirklich auf die Indexzusammensetzung geht und nicht auf die Portfolio-Zusammensetzung, denn die kann ein bisschen anders aussehen.
Es ist halt ein bisschen schade, dass man zum Ende dieses Wertes dann doch ein bisschen ins Pöbeln kommt, weil es eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist.
Das ist auch kein Pöbeln, also ich sehe das ja so, als deutsche Börse-Aktionär kann man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ärgern, aber man verdient immerhin daran mit. Und gleichzeitig muss man sagen, die deutsche Börse ist damit ja nicht alleine, sondern das ist gängige Praxis auch unter anderen Indexanbietern und anderen Börsen, die ja auch alle eine entsprechende Datenabteilung haben, wie beispielsweise die Nasdaq oder wie auch die Euronext, die wir, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal hier in der Sendung hatten, die ratzegünstig damals bewertet war und die sich in der Tat dieses Jahr ein bisschen besser noch entwickelt hat, die nämlich, während die deutsche Börse unter geringen Schwankungen 20% zugelegt hat, über 35% Boden gut gemacht hat. So, Tobias, aber jetzt, du hast eben schon irgendwas von Aussehen gesagt und jetzt kommen wir zu denen, die sich ums Aussehen kümmern im DAX. Erstmal um diejenigen, die für die Klamotten zuständig sind. Zwei Bekleidungswerte haben wir und auch die haben wiederum 3% Gewichtung, ne? Also diese ganzen 3% Päckchen, von denen ich eingangs sprach, und hier haben wir so eine 2-1 Situation. Der größere von beiden ist Adidas, der kleinere ist Zalando und beide haben sehr, sehr bewegte Zeiten hinter sich. Zalando war einer dieser Stay-at-Home-Werte damals nach der Pandemie oder damals während der Pandemie kurzzeitig im dreistelligen Bereich. Aktie hatte sich dann verdreifacht innerhalb kürzester Zeit, ist dann genauso kräftig wieder abgestürzt. Klassische Tannenbaumformation. Zeitweise sogar unter den Emissionspreis aus dem Jahr 2014 gerutscht, obwohl sich das Unternehmen über diese Zeit immens weiterentwickelt hat. Zeitweise auch mal wieder in die Verlustzone gerutscht. Aber die letzten Nachrichten waren gut. Zalando hat diese Durststrecke der Fashion-Industrie inzwischen für den Moment überwunden. Umsatz 5% gesteigert, Bruttowarenvolumen knapp 8% gesteigert im letzten Quartal. Ja, und die Aktie notiert immer noch 2/3 unter den Höchstständen. Aber wir wollen ja diesen Ankereffekt ausblenden und wir halten einfach mal fest, dieses Jahr 60%, der Turnaround läuft. Ist Zalando was für dich?
Also zunächst mal, Zalando ist in der Tat bei mir ohnehin schon im Depot und wurde auch während der Zeit durchgehalten, weil ich, Fehlannahme, nicht damit gerechnet habe, dass dieses Erzählstück vom D2C, vom Direct-to-Consumer-Modell so stark in die Berichterstattung, so stark auch in die Bedeutung einfallen wird. Und jetzt sieht man eben, dass sich eine Zalando dann zumindest mal irgendwann dann doch für sich so neu aufgestellt hat, dass eine solche Entwicklung da ist. Also von daher bei diesen 52%, die es in den letzten 12 Monaten nach oben ging, war ich mit dabei. Aber ich war eben auch, also ich weiß gar nicht, wann ich die Aktie gekauft habe, aber ich bin eben auch seit dieser Entwicklung, wo die Aktie mal kurz über der 100 geschnuppert hat und dann unter die 20 gefallen ist. Diese Entwicklung war eben auch mit dabei. Und das war eben hier die Zeit, wo es darum ging, ob nicht nur Adidas, ich glaube, die Geschichte wurde speziell auch mit Nike erzählt, dass die damit anfangen und das immer stärker machen, dass sie ihre Schuhe und ihre ganzen Waren eben direkt verkaufen, ob nun in den Brandstores oder dann eben auch mit eigenen Versandlösungen und dabei Händler wie Zalando und auch andere einfach skippen, um die Marge dann eben selber einzustreichen. Also vor dem Hintergrund war das schon mal eine nicht so angenehme Zeit da als Aktionär. Aber ich habe für mich da eigentlich immer weiter auch die Chancen gesehen einer Repositionierung und auch dem Trend. Es sind in den Innenstädten einfach immer weniger Läden da und das führt dazu, dass man sich eher zu Hause einkleidet, die Pakete nach Hause kommen lässt
und dann eben das eine oder andere zurückschickt. Also das, was wir bei der Deutschen Post schon besprochen haben, davon ist Zalando dann eben jemand, der auch dadurch, dass es da eben nicht nur Adidas oder nur Nike oder die von mir bevorzugten Onitsuka Tiger gibt, sondern man findet da eben auch andere Sachen. Und ich hatte das, glaube ich, mal auch in einer Sendung hier, ein Einkaufserlebnis bei Tommy Hilfiger, wo ich dann für mich auch wirklich nochmal bezogen auf diese Aktie, nämlich die von Zalando, gesagt habe, solange man in so einen Läden dann einfach über 15 Minuten nicht wahrgenommen wird, während man erkennbar dann etwas sucht und sich auch bemerkbar macht, da sage ich dann kann ich eben auch gleich online kaufen. Und dann war es für mich eben ein Erlebnis, was ich auf dem Kudamm hatte, wo ich dann gesagt habe, also hier finalisiert sich für mich gerade der Niedergang des Einzelhandels. Und von daher war das lustigerweise auch ein Grund, an diesem Investment festzuhalten. Also ich damit fühle ich mich wohl. Und bei einer Adidas muss man eben einfach mal sagen, die haben natürlich eine spektakuläre Neuverpflichtung auf der anderen Straßenseite getätigt und haben im Ort den neuen Vorstandsvorsitzenden quasi Puma weggeschnappt. Und seitdem das passiert ist, läuft es da auch bedeutend besser. Wer weiß, was passiert, wenn der Herr möglicherweise mal von dem nächstgrößeren Sportartikelhersteller angesprochen wird. Denn nachdem er Puma auf Strecke gebracht hat, Adidas auf Strecke gebracht hat, gibt's ja noch einen, der noch eine Nummer größer ist. Was wäre denn, wenn Nike bei dem Kollegen anruft und sagt, komm doch jetzt zu uns?
Weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde. Außerdem, Nike hat ja eine Umbesetzung auf dem CEO-Posten ebenfalls getätigt und hat einen Veteranen aus der Rente geholt, weil sie sagen, wir müssen diesen Spirit wieder wecken. Insofern haben sie auch bei Nike das gemacht, was Adidas gemacht hat, indem man mit Björn Gulden jemanden geholt hat, der jetzt keine Excel-Sheets präsentiert, der keine großartige PowerPoint-Strategie ausgerollt hat, sondern der irgendwie, auch weil er selber Sportler war und immer noch die Nähe zum Sport hat, aber auch dieses Verständnis für Kreative und für Modemärkte mitbringt, der einfach mal gemacht hat und die Marke revitalisiert hat durch Rückbesinnung auf die Wurzeln, diese Gazelle, diese Samba, die RL72, also eine ganze Reihe von alten Modellen jetzt neu in diesem Retro-Look wieder aufgelegt und damit international wahnsinnig erfolgreich. Und damit.
Und die Welle surfst du ja voll mit deinen Schuhen.
Die Welle surf ich voll mit. Muss ich sagen, ich finde diese Schuhe richtig schön. Ja, ich habe also auch einiges dazu beigetragen. Bei Adidas fand es auch immer interessant, dann in die Läden zu gehen oder online einzukaufen und zu sehen, ausgerechnet die Schuhe, die ich jetzt begehrenswert fand, waren nicht rabattiert. Ja, also es gab für eine ganze Menge Zeug irgendwie Rabatte, aber ne, also Gazelle oder Samba oder eben die 72er Laufschuhe, die es ja dann in ganz vielen verschiedenen Farben gibt und die jetzt wirklich so als Sneakers neu aufgelegt wurden, die wurden eben nicht rabattiert. Und da sehe ich, oh, da wird also die volle Marge verdient, was ja dann auch eine ganz coole Sache ist, da muss ich wirklich sagen, Respekt. Und er hat ja nie so diesen strategischen Wurf gemacht. Ne? Das hat man ja an der Börse anfangs gefordert. Ja, wann wird eigentlich diese Strategie vorgestellt? Ja, gab es irgendwie immer noch nicht. Die haben einfach mal gemacht, ne? Einfach mal machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Frage ist, und muss erlaubt sein, wie weit trägt so etwas? Ja, kann man damit ein Unternehmen dauerhaft drehen? Sind sie bereits in anderen Bereichen dabei, sozusagen die Story weiterzuschreiben, sodass man, wenn diese Kampagne irgendwann mal Momentum verliert, etwas Neues dabei haben kann? Schwierig einzuschätzen, insbesondere auch mit Blick auf den Leistungssport, traue ich mir jetzt nicht die Aussage zu. Man muss sehen, es ist auf diesem Turnaround-Weg Adidas schneller vorangekommen als gedacht, aber die Börse hat inzwischen von diesem Turnaround ja auch eine Menge schon eingepreist.
Was man bei Adidas eben auch hervorheben sollte, ist, dass ihnen bei der Gewinnentwicklung noch einiges an Potenzial zugebilligt wird. Also Altlasten liegen jetzt hinter dem Unternehmen und fürs Jahr 25 werden dann zumindest mal so 7,38 Euro und fürs Jahr 26 sogar über 10 Euro in den Raum gestellt bei einer moderaten Umsatzsteigerung. Also da ist es jetzt einfach so, dass dem Unternehmen deutlich profitables Wachstum zugetraut wird. Und vor dem Hintergrund ja, ist es zwar im Moment gerade noch ambitioniert bewertet, auch auf Basis der zurückliegenden 12 Monate und auch auf Basis dessen, was man beispielsweise fürs Jahr 25 sieht, aber der Gewinntrend ist eben ganz ordentlich. Und wenn sich sowas bewahrheitet wie 26, dann 11 Euro Gewinn pro Aktie, dann ist die Aktie bei einem Kurs von 240 im Moment zwar ordentlich im Sinne von, naja, schon ganz gut bewertet, aber es ist eben auch nicht so, dass man schreiend weglaufen muss. Und vor dem Hintergrund kann man dem Adidas-Aktionär da nur alles Gute wünschen. Und bei einer Zalando, da ist es eben schon so, dass dies jetzt dann hoffentlich auch wieder schaffen, umsatzseitig auf den Wachstumspfad zurückzukommen, nachdem sie da in den letzten 3 Jahren ordentlich mitgestruggelt haben. Prognosen dafür sehen einigermaßen gut aus und dann ist eben auch das ein oder andere beim Gewinn möglich. Für 26 werden hier 1,44 Euro in den Raum gestellt und also vor dem Hintergrund, wie sich das Unternehmen im Grunde genommen auch in den nächsten Jahren aufgrund der Hinwendung zum Online-Kauf aus meiner Sicht entwickeln kann, bleibe ich da einfach investiert. Und ob jemand neu kaufen will, das muss jeder auf Basis der Ist-Zahlen im Moment selbst für sich entscheiden. Für mich ist es im Moment einfach kein Nachkauf, aber es liegt auch daran, dass ich einfach selber positioniert bin.
Jetzt haben wir über Zalando gesprochen und noch kein einziges Mal das Wort KI in den Mund genommen. Dabei wäre KI genau das, was meiner Ansicht nach bei Zalando so richtig nochmal ein Gamechanger werden könnte, nämlich wenn KI mir hilft, bessere Sachen zu bestellen, sicherer zu sein bei der Bestellung und nicht so viel zu bestellen, dass ich sage, naja, ist okay, ne? Wenn 8 Hosen dabei sind, dann wird schon irgendeine passen, sondern dass man bei KI stärker mit Geschmacksmustern, stärker mit auch Eigenschaften von Stoffen arbeitet und natürlich Größen, weil das ist das ganz große Thema ja für Zalando, diese Rücksendequoten. Das ist irrsinnig teuer, es ist außerdem ökologisch höchst bedenklich. Und wenn man es schafft, dass man mit KI ein besseres Angebot präsentieren kann und dass eine zielgerichtete Auswahl erreicht wird, kann das eine ganze Menge bringen. Ich habe vor ein paar Tagen mit Zalando Kontakt gehabt, weil sie bei der DSW, beim Aktienforum waren und habe ihnen das dann auch gesagt, dass ich mich manchmal einfach bei Zalando, wie auch bei allen anderen Shops, ja auch bei einem Hamburger Konkurrenten oder so, komplett erschlagen fühle, ne? Weil dann gebe ich ein, Hose, Beige, Chino, Slimfit, ja, meinetwegen noch Größe 31, 30. So, und dann kriege ich irgendwie 60, 70 Hosen und bin völlig überwältigt davon. Und am Ende gehe ich dann doch in Essen zu meinem Italiener, zum Fernando und kaufe da, weil es mir einfach zu viel ist und weil ich diese Rücksendeorgien nicht mag. Ja, wenn man mir da ein stärker kuratiertes Angebot gibt, und es gibt ja schon diese Shopping Assistants, die man jetzt stärker ausrollt, die man sicherlich mit KI in den nächsten Jahren noch deutlich besser bestücken kann, dann wäre das ein immenser Fortschritt, gerade auch für Menschen wie mich. Auch wenn ich jetzt nicht mehr zur Kernzielgruppe gehöre, ja.
Und wenn man KI einsetzt, dann braucht man Chips. Im DAX ist ein Chip-Unternehmen mit enthalten. Das heißt Infineon. Infineon hat eine Marktkapitalisierung von im Bereich so 43 Milliarden Euro. Und weil der Christian in dieser Sendung die 3% so sehr mag, hat sich Infineon auch ganz brav daran gehalten, liegt bei 2,8% im Moment und notiert auch da. Und ja, wenn man sich die letzten 10 Jahre hier einfach mal anschaut, dann ist das eine ganz erfreuliche Entwicklung. 283% Kursplus, wobei man dann eben auch sagen muss, das ist natürlich eine Kursentwicklung, über die der eine oder andere Chip-Aktionär nur müde lächeln kann, weil das war ja phasenweise eine Quartalsperformance, vielleicht sogar eine Monatsperformance, die ich dann nicht richtig umrissen habe, bei einer Nvidia und anderen Werten. Aber zumindest ist es hier so, dass sich dieses Unternehmen in einer durchaus bewegten Geschichte, Christian, die wir ja von der Bild-Headline und so weiter mitbegleitet haben, ganz gut entwickelt hat.
War mal sehr teuer, war dann Penny Stock, hat sich beeindruckend wieder erholt. Aber ich meine, jetzt müssen wir einfach sagen, year to date steht da minus 13% beim Kurs drauf. Und das zeigt eben, dass Halbleiter-Boom dort ist, wo wir den starken KI-Fokus sehen, aber nicht bei den Chips, die ansonsten auch benötigt werden, nur vielleicht jetzt gerade nicht so in dem Umfang. Ja, Infineon hat auch Chips für KI-Anwendungen, aber großes Thema dort sind halt Chips für automotive Anwendungen und dort läuft's eben schlecht. Autos verkaufen sich nicht so, wie es sein soll. Außerdem sind die Lager voll und insofern hat Infineon da mal deutlich zurückrudern müssen. Bewertung war ja nie so hoch wie jetzt bei den Chip-Highflyern. Aber trotzdem, man sieht hier deutlich, dieser übliche Schweinezyklus in der Chip-Industrie ist nach wie vor intakt, wird halt nur bei manchen Werten jetzt durch diesen Sonderfaktor KI aufgehoben. Infineon zählt nicht dazu. Naja, und ich erinnere mich, dass wir ja über Infineon häufiger gesprochen haben in den letzten Jahren. Und meine Standardfrage an dich war immer, warum um alles in der Welt soll ich einen deutschen Halbleiterhersteller kaufen? Den einzigen deutschen von Weltrang, aber im Konzert der großen internationalen Werte dann wirklich ein kleiner. Wenn ich einen Semiconductor-ETF kaufen kann, wenn ich eine Taiwan Semiconductor mir ins Portfolio legen kann oder wenn ich 4, 5 der großen internationalen Werte einschließlich AMD, Nvidia und Broadcom im Portfolio haben will. Und also überzeugende Antworten auf diese Frage habe ich jetzt nicht wirklich gehört und ich bin gespannt, ob du mir heute welche lieferst.
Ich erinnere mich auch nicht dran, dass ich dir da jemals eine überzeugende Antwort drauf hätte geben können und in der Tat ist es auch heute für mich so, dass ich in diesem Bereich wo eine Infineon tätig ist, noch weniger drin bin als bei anderen Chips, jetzt hier auch keinen besonderen Bewertungsanreiz sehe, bei einem KGV um die 20, wo wir im Moment stehen, und dass ich eben auch sage, also bezogen auf das, was man jetzt bei der Entwicklung sieht, fehlt mir simpel und ergreifend die Einschätzungsmöglichkeit, zu beurteilen, ob es realistisch ist, dass beispielsweise im Jahr 26 oder auch im Jahr 2027, Geschäftsjahr endet da, Siemens typisch, Ausgründung oder Spin-off von Siemens, bei 2,11 Euro oder bei 2,66 Euro in diesen 26 und 27, ob das wirklich realistisch ist. Mir fehlt da die Einschätzungsmöglichkeit, von daher halte ich mich da fern und wäre dann auch eher bei dem ETF.
Gut, dann haben wir das also geklärt und brauchen gar nicht weiter über Infineon zu sprechen, sondern können quasi an die andere Seite des Aktienspektrums wechseln. Chips sind ein zyklisches Geschäft, aber es gibt ja auch defensive Unternehmen, die eben nicht so anfällig sind für die zyklischen Schwankungen der Wirtschaft. Und dass wir über mehrere Unternehmen sprechen, die defensiv sind und die erst jetzt in dieser Sendung kommen, also auch nur zusammen knapp 3% haben. Das ist ein weiterer Haken des DAX. Er bündelt in hohem Maße zyklische Unternehmen, hat zu viel defensive Firmen. Und die drei, die drin sind, da muss man leider auch noch dazu sagen, sind, und das wirst du wahrscheinlich jetzt gleich wieder ausführen, weil es dein Lieblingsthema ist, relativ teuer oder in einer Turnaround-Situation. Die Rede ist von Symrise, Beiersdorf und Henkel, wobei Henkel sicherlich das spannendste Unternehmen aktuell ist mit Blick auf die Entwicklung sowohl fundamental als auch an der Börse. Es wird ja gerne als komplett defensives Waschmittel und Haarkosmetik Unternehmen angesehen, aber es gibt halt auch die Klebesparte, die dann wieder ein bisschen zyklisch ist, auch wenn man da sehr hochspezialisierte Anwendungen hat. Die waren in den letzten Jahren, so ab 2018, ziemlich in Turbulenzen geraten, zumindest die hohe Bewertung, die man dem Unternehmen aufgrund der langjährigen Stabilität mal beigemessen hatte, wurde sukzessive ausgepreist. Man ist auch in den einzelnen Sparten dann nicht wirklich vorangekommen. Man hat nie das Wachstum, auch die Akquisitionen tätigen können, die man vielleicht an der Börse erwartet hätte. Dann gab es einige Vorstandswechsel. Man hat ein bisschen umgruppiert, von früher 3 auf jetzt 2 Divisionen reduziert. Manchmal, wir haben auch hier drüber gesprochen, hatte man den Eindruck, na, das ist ziemliche Kosmetik, die dort betrieben wird. Aber wenn man jetzt auf die letzten Zahlen schaut, muss man sehen, da ist wieder Momentum drin.
Ja, das ist so, und das war ja für uns damals auch irgendwie sicherlich zu früh der Quell der Entscheidung, über die Aktie zu sprechen und für mich dann auch die Situation, sie zu kaufen. Und sie ist in der Tat eine der DAX-Aktien, die schon sehr, sehr lange im Depot ist, aber seit dem Kauf eben immer noch, wenn auch nur leicht und ohne Anrechnung von Dividenden, die inzwischen ja auch gefallen sind, leicht im Minus notiert. Aber in der Tat, wenn man sich jetzt mal die letzten 12 Monate anguckt, dann hat die Aktie da 15% knapp zugelegt. Und wenn man sich dann auch mal genau den von dir angesprochenen Rückblick erlaubt, dann sieht man vor allen Dingen in den Jahren ab 2017 eine ordentliche Stagnation und so ein gewisses Umsatzflipper. Mal ein bisschen nach oben, mal ein bisschen nach unten mit der Steigerung und dem Einstieg, wo dann ein bisschen mehr Hoffnung auch wieder reinkam in 22, wo der Umsatz auf über 22 Milliarden stieg, was dann nicht gehalten werden konnte. Aber, und das war besonders wichtig, das Jahr 22 stellte ebenso in diesem Vergleich den hoffentlich dann erreichten Tiefpunkt bei der Margenentwicklung dar. Und jetzt ist das Unternehmen eben nicht nur zurück bei einer TTM-Marge, also letzte 12 Monate von 8,3, sondern eben auch auf einer Quartalsebene einfach mal angekommen bei einer 9,5. Und das ist eben auch etwas, was so im langfristigen Bereich das ist, wo das Unternehmen schon mal war und wo es im Grunde genommen durch Effizienzsteigerungsmöglichkeiten, da spielt KI eine kleine Rolle, sage ich, vielleicht aber auch in Unkenntnis von bestimmten Sachen, die bei Henkel dann doch total KI-relevant sind, aber vielleicht eben auch Sachen, die im Bereich der Fertigung dann für niedrigere Kosten sorgen durch höhere Automatisierung, die eben da ganz, ganz positiv aussehen. Die Bewertung, hast du schon angesprochen, liegt im Moment bei einer TTM-Betrachtung von 16,4. Im langfristigen Vergleich ist damit das wiedergespiegelt, dass wir hier in der Tat eine Multiple, Achtung, Depression gesehen haben, weil die Multiples eben gesunken sind. Denn lange Zeiten in den mittleren Zehner- und Endjahren davon war noch so ein 20er-Bereich durchaus akzeptabel. Und davon hat sich das Unternehmen jetzt eben entfernt. Und vor dem Hintergrund ist das nur aus meiner Sicht ganz schöne Positionierung. Wenn man sich die Beiersdorf-Aktie anguckt, das ist ja dann schon beeindruckend. Ne? Also einfach mal hier einen 10-Jahres-Chart mit reingepackt, 72% Kursplus, und auch in den letzten 12 Monaten sieht man dann aber auch mal, dass es da nicht so weitergeht. Und du hast die Bewertung angesprochen, und das ist ja bei Beiersdorf etwas, was wir bei jeder DAX-Sendung bei Beiersdorf immer wieder hatten, also wo ich dann vor allen Dingen für mich gesagt habe, ich weiß nicht und ich kann nicht verstehen, warum dieses Unternehmen in dem Bereich eines KGVs aufgehangen ist von jenseits von 30. Das will mir nicht in den Kopf. Und manchmal kann man das ja dadurch erklären, dass irgendwie der Cashflow irgendwie nochmal was ganz anderes aussieht. Ist aber ja auch nie der Fall. Also von daher, ich werde mit dieser Aktie nicht warm, auch wenn ich die Produkte, zumindest die altbekannte Nivea-Creme, mag, nutze und das in Ordnung finde. Aber für ein Investment kommt Beiersdorf für mich unter gar keinen Umständen zu den Bewertungen in Frage. Da müsste sie sich wirklich, um eine ordentliche Zahl rauszuhalten, da müsste sie sich wirklich erstmal halbieren.
Ja, also wir sehen einfach bei der Beiersdorf, es wird ein Premium dafür gezahlt, dass das Unternehmen sich wirklich sehr, sehr stabil entwickelt, dass auch das Management keinerlei, in Anführungszeichen, Unsinn in Form von überteuerten Akquisitionen getätigt hat. Das haben wir ja bei anderen Kosmetikwerten, ich erinnere mal an Coty aus dem Reimann-Umfeld, haben wir es anders gesehen. Vielleicht haben sie in den vergangenen Jahren auch zu wenig getan. Ja, immer so einen Spardosencharakter. Dieses Jahr gab es ja zumindest mal ein bisschen mehr Dividende, nachdem man die zuvor über ein Jahr lang konstant gehalten hatte. Nur weil der Mehrheitsaktionär das Geld nicht wollte. Man hat dann immer neue Narrative drum gestrickt, aber irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt kommt mal ein bisschen was raus. Ja, aber zu dem Preis, zu dem man eine Beiersdorf erwerben kann, gibt es inzwischen eben auch nach dem Kursrückgang eine L'Oréal, die deutlich breiter positioniert ist. Und wer sich da aufstellen möchte, kann vielleicht dann eher auch mal dorthin schauen. Also insofern, es ist wahrscheinlich nichts, was sich aufdrängt. Und bei Symrise haben wir halt auch so dieses Thema, dass Aromen als defensive Investmentmöglichkeit sehr, sehr gefragt waren und sind, aber dass eben das Wachstum des Unternehmens nicht mit den Bewertungen in Einklang ist, die wir, sagen wir mal, vor 5-6 Jahren gesehen haben. Und demzufolge geht's auch bei Symrise an der Börse weitgehend seitwärts seitdem. Ja, also die Stabilität des Unternehmens trägt immerhin dazu bei, dass wir hier, wenn wir jetzt mal so über 5 Jahre gucken, keinen Abwärtsrausch haben, aber es braucht halt seine Zeit, damit das Geschäft in die Bewertung hineinwachsen kann, die vor 5-6 Jahren hier dem Unternehmen schon zugebilligt wird. Das kann einfach dann auch noch eine gewisse Zeit sein. Da fehlt es sicherlich momentan an den Katalysatoren für eine Aufwärtsbewegung.
Ja, zumindest ist es hier aber so, dass ich die aus meiner Sicht der partiell abstruse Bewertung von Symrise ein ganzes Stück abgemindert hat. Ich habe hier in der Vorbereitung dann eben in der Tat erstaunt zur Kenntnis genommen, dass die operative Performance und die Aktienkursperformance so einigermaßen zumindest da Hand in Hand gegangen sind und es zumindest da so aussieht auf dem 3-Jahres-Vergleich und auch auf dem 5-Jahres-Vergleich ist es da so, dass die operative Entwicklung eben die größere Hand darstellt und die Kursentwicklung netterweise da mal ein bisschen hinten zurückgeblieben ist. Wenn man jetzt hier sehen muss, klar, im 10-Jahres-Vergleich ist das ein sehr, sehr ordentliches Bild. Aber wir sehen jetzt eben, dass sich auf einer 12-Monats-Ebene eben nichts getan hat, aber es trotzdem dann eben auch mit bestimmten Sachen so leicht zumindest voranging. Und das führt dann eben dazu, dass sich Kennzahlen auch wiederum leicht verbessern. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist es eben so, dass da auch fürs Jahr 25 und 26 mit 3,90 € und 4,36 € nochmal was in den Raum gestellt wird, wo man zumindest sagen kann, ja, da könnte dann das stattfinden, was ich von dir ja schon das ein oder andere Mal so höre, dass dieses Unternehmen in diese Bewertung dann auch wirklich reinwachsen könnte. Vielleicht ist es dann aber auch wieder so, dass jemand oder dass die Investoren sagen, na ja, jetzt wenn das dann wieder so geht, wenn also vom 23er Gewinn 2,36 € in 26 4,36 € erzielt werden, also sich quasi der Gewinn in 3 Jahren verdoppelt und damit irgendwie so 25-30% im Jahr zunimmt, dann muss ja eigentlich auch wieder ein 35er KGV bezahlt werden. Und vielleicht ist die Aktie dann irgendwann auf der Feststellungsebene, dass das eine ganz realistische Schätzung ist, auch mal ganz schnell wieder bei 150. Kann passieren. Mir ist sie trotzdem immer noch zu teuer. Ich sehe ja ein, dass dieses Geschäft total wichtig ist und dass es da viele Stammkunden gibt. Aber also ich sag's mal so, Strom ist auch wichtig, da würde ich eher eine E.ON kaufen als eine Symrise.
Ja, das mag sein und das ist deutlich günstiger bewertet. Und beim nächsten Unternehmen, da weiß ich sowieso, da bist du ohnehin raus. Ja, denn jetzt kommen wir in den Endspurt. Wir kommen zu 3 Unternehmen, die man ja nicht mehr gruppieren kann innerhalb des DAX, die für sich alleine stehen. Und da sind wir zunächst bei dem Zeitenwendeunternehmen schlechthin, nämlich bei Rheinmetall. Gleichzeitig, wenn wir jetzt mal über die letzten 3 Jahre schauen, der Best Performer. Ja, also vor 3 Jahren war die Rheinmetall noch im Bereich so von 70-80 €. Jetzt sind wir bei 651. Klar, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat es den ersten Sprung gegeben, allerdings nur auf 200. Dann hat die Aktie da lange Zeit bis das ganze Jahr 22, 23, 200, 220 hin und her gependelt, weil man musste sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ist das Potenzial in diesem Bereich Sicherheit, Verteidigung, Rüstung wirklich so groß? Und dann hat man leider gelernt, ja, es ist so groß. 2024 zum Jahresanfang nochmal ein Stelleanstieg und dann jetzt nach der Wahl Donald Trumps, als klar wurde, dass Europa sich in den nächsten Jahren schleunigst unabhängiger aufstellen muss im Rüstungssektor, da ging es dann nochmal nach oben. Ja, also für mich halt eine Aktie aus einem Thema, das ich bekanntermaßen schon wesentlich länger hier auf der Agenda habe. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2018, als wir hier die Aktie des Monats mit Raimund Brichter hatten und ich eine Lockheed Martin vorgestellt habe. Und die auch tatsächlich dann gewonnen hat. Aber du hast, glaube ich, trotzdem Rollins gekauft. Ist auch nicht schlechter geworden, weil es in deinem Portfolio keine Rolle spielt. Ich glaube, unabhängig von diesem Thema, wo wir oft gesagt haben, das muss jeder für sich entscheiden und sollte in keiner Weise darüber urteilen, wie andere das angehen. Das Potenzial ist leider sehr, sehr groß. Die Frage ist, ob Unternehmen unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Lage sind, hier seriös auch eine Guidance zu geben, insbesondere weil immense Investitionen getätigt werden müssen von Seiten der Staaten und hier im Falle Rheinmetall natürlich insbesondere seitens der Bundesregierung, eine ganze Reihe von Commitments schlichtweg fehlen, von fixen Zusagen. Armin Papperger, der CEO, wird nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Und ich persönlich finde, er hat an dieser Stelle einen Punkt.
Ja, und also es gibt ja ganz viele Sachen, die wenn man jetzt einfach mal rausnimmt, dass das ein Thema ist, in das ich eben nicht investieren würde. Aber man blickt ja natürlich auf den Chart und sieht dann irgendwie 166% seit Ende September. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Wenn du den Vorstandsvorsitzenden ansprichst, dann denkt man natürlich auch sofort daran, dass es da offenbar auch das ein oder andere Bestreben gab, den Mann mal mit welchen Materialien und mit welchen Waffen oder mit welchen Hilfsmitteln auch immer auszuschalten, mit anderen Worten zu töten, damit er seinem Job nicht mehr nachgehen kann. Also das zeigt eben auch, dass bestimmte Geheimdiensterkenntnisse hier relativ Schreckliches zutage fördern. Wenn man sich jetzt das Thema Rheinmetall hier so anguckt, dann kommt in den zurückblickenden Zahlen im Moment noch nicht so viel rüber und dann bringt es auch nicht so viel auf ein Ist-KGV in der TTM-Betrachtung von 42 zu schauen. Das ist alles im Grunde genommen Makulatur, weil in den nächsten Jahren wird da einiges noch nachkommen. Das ist sicherlich nicht zu 100% prognostizierbar, aber bezogen auf das, was die Staaten jetzt schon so kommuniziert haben, glaube ich, dass die Analysten da eine verhältnismäßig gute Möglichkeit sogar haben, es einzuschätzen, weil der Staat oder die Staaten als Auftragnehmer vielleicht weniger empfindlich sind als ein Pkw-Verkäufer beim Diesel, Benziner oder Elektrofahrzeug, sondern wenn die Sachen dann eben bestimmte Dinge kosten, dann wird das eben bezahlt. Und das drückt sich eben auch darin aus, dass von der Umsatzerwartung für 24 10 Milliarden Euro im Jahr 26 50% draufgesetzt werden und gleichzeitig der Gewinn pro Aktie in dieser Zeit von 20 auf 40 Euro steigen soll. Und wenn man jetzt die 40 Euro mal nimmt und sagt, das ist wohl ein Thema, was nicht so schnell weggeht, dann würde man, also dann komme auch ich ohne das Thema Rüstungsbrille aufzuhaben zu dem Ergebnis, naja, wenn man in so einem Wert dann investiert ist und das einfach für sich in Ordnung findet, dann gibt's keinen Grund aus meiner Sicht da auszusteigen. Dann macht man es eben einfach weiter und es sei in der Tat immer auch nochmal, wenn wir über solche Unternehmen wie Rheinmetall sprechen, daran erinnert, in jedem Depot findet man relativ einfach das eine oder andere an Positionen, was mit dem einen oder anderen ethischen Grundsatz konsolidiert, sondern kollidiert. Und vor dem Hintergrund muss man das da einfach einigermaßen entspannt sehen. Die Firma ist börsennotiert. Die Firma soll im Jahr aus Analystensicht 40 Euro Gewinn pro Aktie machen. Das wäre dann ein KGV von im Bereich 16. Ist bei dem Wachstum und der Ertragssicherheit und auch der Investitionsnotwendigkeit von staatlichen Seiten eigentlich kein so großes Risiko zu sehen. Also von daher kann ich jeden verstehen, der, wenn er hier investiert ist, auch investiert bleibt.
Gleichzeitig darf man eben die betriebswirtschaftlichen Risiken, die bei auch einer solchen Expansion immanent sind, nicht außer Acht lassen. Weshalb ich mich ganz wohl damit fühle, das Engagement gerade in der europäischen Rüstungsindustrie etwas breiter gestreut zu haben. Da gibt's ja auch noch andere Werte wie eine British Aerospace, eine Leonardo, eine Thales, eine Dassault Aviation. Also alle die werden profitieren an unterschiedlichen Feldern, wenn Europa sich unabhängiger aufstellt und wenn das 2%-Ziel eben wahrscheinlich leider, muss man sagen, nur eine Durchgangsmarke zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben ist. Und davon werden dann auch US-Unternehmen profitieren, weil ganz einfach alleine die Kapazitäten und die Technologie in Europa so schnell nicht aufgebaut werden können, wie man jetzt agieren muss, um das Militär entsprechend besser auszurüsten.
Und damit sind wir angekommen beim vorletzten hier zu besprechenden Unternehmen, der Vonovia, also der größte Wohnungsanbieter in Deutschland, 26 Milliarden Euro knappe Marktkapitalisierung, 1,6% Indexgewicht, das die Firma im Moment einnimmt und wo wir hier relativ schön sehen, welche Risiken auch das Thema Investieren in Aktien haben kann. Denn wenn ein Unternehmen, was relativ empfindlich auf Zinsen reagiert, dann durch ein Jahr wie das Jahr 2022 muss, in dem sich A, die Zinsen deutlich erhöht haben und in dessen Umfeld, also nicht nur im Jahr 22, sondern auch 2021 und auch 23, wo sich bestimmte Preise, nämlich Kosten für die Bereitstellung von Wohnraum, deutlich vergrößert haben und auch die politischen Anforderungen in dem Bereich Dämmung deutlich steigern, wo es dann eben schwieriger wird, das Ganze vernünftig bereitstellen zu können. Dann sieht man eben, was mit so einer Aktie passieren kann, die von ihren Höchstständen im Bereich von 60 Euro auf Tiefstände von unter 20 gefallen ist, sich seitdem da ganz gut berappelt hat. Also wenn man den Mai dann den Mai 23 bei 17,22 mit jetzt dem aktuellen Kursniveau vergleicht, dann ist das wieder eine Zunahme von 83% und eine gewisse noch keine vollständige Rückkehr zur Normalität. Wir haben die Aktie in dem Immobiliendepot ja ohnehin enthalten. Von daher bietet es sich aus, also brauchen wir es jetzt bei den DAX-Positionierungen nicht nochmal separat mit dazu zu kaufen. Die Aktie ist sowieso Bestandteil vom Depot. Aber aus meiner Sicht ist das Ende der noch gar nicht so richtig ausgebildeten Fahnenstange hier noch gar nicht erreicht, sondern für mich ist die Aktie nur zu einer Normalität wieder zurückgekehrt. Und dadurch, dass es die Politik ja nicht geschafft hat, dafür zu sorgen, dass Wohnraum zu einigermaßen vertretbaren Kosten bereitgestellt wird, gibt es am Markt, nämlich am Mietermarkt, eine brutale Schieflage, die es einer Vonovia ermöglichen wird, sehr, sehr konstante Erlössteigerungen im Sinne von Mietsteigerungen zu erzielen. Von daher mache ich mir bei dem Investment verhältnismäßig wenige Sorgen und glaube auch, dass man im Zusammenspiel mit der Politik, der ja klar sein muss, dass man nicht noch zusätzliche Maßgaben so machen kann, dass es den Unternehmen noch schwerer fällt, diesen Wohnraum überhaupt bereitzustellen, dass ich davon nicht so viel Risiken, Zusatzrisiken erwarte und mich mit einem Vonovia-Investment im Moment nach wie vor sehr, sehr wohl fühle.
Ja, wir haben ja 2022, auch 2023 gesagt, das große Risiko für Vonovia ist, dass man sich irgendwann nicht mehr refinanzieren kann. Sprich, dass es nicht die Frage ist, ob man die Schulden, die man jetzt zurückzahlen muss, die Anleihen, die auslaufen, mit 2 oder mit 3 Prozentpunkten mehr Zinsen refinanziert, sondern dass schlichtweg die Taschen zu sind, weil wir so einen finanziellen Schockfrost wie 2008 oder partiell auch 2011 haben, wo niemand mehr bereit ist, in bestimmte Geschäftsmodelle zu investieren. Das war das große Risiko und da sind sie, muss man sagen, nicht von betroffen worden, sondern es ging die ganze Zeit mit der Refinanzierung gut. Sie haben planmäßig ihre Portfolioverkäufe getätigt, sind nun, was die Schulden angeht, etwas entspannter. Berlin hat ja auch ein bisschen mitgeholfen. Man hat Vonovia Immobilien abgekauft in, ich glaube, Lichtenberg. Da wird jetzt dann sicherlich demnächst nochmal einiges an Sanierung anstehen. Aber ja, der deutsche Immobilienmarkt ist dabei, dass man ihn vielleicht dann wieder bewertet anhand der Mietzuflüsse und nicht anhand der Abschreibung auf das Portfolio und auch nicht anhand des Refinanzierungsdrucks. Und wenn die Gesamtsituation so bleibt, wenn wir also nicht nochmal einen deutlichen Zinsanstieg sehen, dann dürfte sich auch die Vonovia-Aktie weiter erholen. Gleichzeitig, ja, das bleibt eine extrem zinssensitive Aktie, ähnlich wie auch eine LEG-Immobilien, wie auch eine Deutsche Wohnen, auch wenn sie eine Spezialsituation ist. Da kommt ja demnächst jetzt dann das Angebot für den Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag durch Vonovia. Wir haben auch weniger Schulden, aber trotzdem, das hängt alles sehr an der Zinssituation. Nur momentan sieht das einfach gut aus und spricht ja auch fürs Management, dass man in den letzten 3 Jahren wirklich durch eine extreme Zeitenwende im Immobiliengeschäft auch gegangen ist, während das ja über Jahre einfach nur eine Wachstumsstory mit immer neuem Kapital war, hat es dasselbe Management jetzt auch geschafft, ja, CEO Rolf Buch, das Unternehmen durch diese völlig andere Phase zu führen und das für den Moment wirklich erfolgreich. Und das muss man halt auch mal sagen, nachdem ja sehr viel Kritik auch an Management in dieser Sendung auch zu Recht war, ja, gerade was die Autoindustrie angeht. Aber hier Rolf Buch hat die Zeichen der Zeit erkannt und er hat mit seinem Team die richtigen Antworten gefunden. Und er hat natürlich, das gehört halt hinzu, auch das nötige Quäntchen Glück gehabt.
Ja, und man sollte dazu vielleicht auch noch mal erwähnen, dass bei Vonovia etwas passiert ist, wo man eben viel, viel stärker, als es damals bei BASF aus meiner Perspektive der Fall war, dass man sich nicht mal auch eigenen Fehlern zugewandt hat. Ich glaube, die haben sich intern sehr, sehr intensiv mit eigenen Fehlern beschäftigt. Aber die Hinweise, die auch sehr, sehr in sehr, sehr deutlicher Sprache von Buch in Richtung Politik kam, wie es Unternehmen erschwert wird, überhaupt Wohnraum bereitzustellen bei gleichzeitig noch steigenden Forderungen, die haben eigentlich sofort einleuchtend gewirkt, während man sich bei BASF eben immer wieder die Augen gerieben und die an den Ohren gezupft hat, was da jetzt eigentlich so los ist. Also von daher sehe ich es da auch so, dass ich hier mit einem auch streitlustigen Vorstandsvorsitzenden, aber auch des Öfteren, ja, positiv einhergehe. Und das ist in so einer Phase, wir haben oft genug über den historischen Zinsanstieg gesprochen, dass es dann mal über einen bestimmten Zeitraum zu besonderen Herausforderungen kommt. Das ist so, dem sind sie aber ganz gut begegnet. Und ja, also die Performance auch der letzten Monate spricht ja da eine deutliche Sprache, dass die Investoren das positiv gutieren. Und ich wünschte, wir würden irgendwann mal am Jahresende, Christian, über dieses Unternehmen wirklich was Positives sagen können, was wir uns nicht deswegen für ganz zum Schluss aufgehoben haben, weil man ja mal sagt, save the best for last, sondern eigentlich ist es ein save the worst for last, weil im Grunde genommen seit einer Übernahmeankündigung, die hier zu Echtgeldzeiten schon reingeplatzt ist, haben wir über dieses Unternehmen aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven sehr negativ besprochen und kein anderes Unternehmen hat uns mit unserer kritischen Haltung so recht gegeben wie die Bayer-Aktie.
Ja, ja, und zwar nicht nur damals, wo wir ja beide jetzt nicht gesagt haben, oh, Monsanto, das geht auf jeden Fall schief, sondern wo wir unterschiedliche Motive hatten. Ja, dir hat das Unternehmen Monsanto an sich nicht gefallen, dir war es zu böse. Mir hat es nicht gefallen, dass so eine Pharma-Boutique jetzt plötzlich zum Grundstoffunternehmen wurde, schwerpunktmäßig, insbesondere mit Blick auf die finanziellen Lasten. Aber naja, manchmal macht man aus sozusagen den falschen Gründen das Richtige. Wir haben gesagt, nee, das brauchen wir nicht mehr. Und wir waren ja auch danach regelmäßig bei Wiedervorlagen des Unternehmens negativ auf das, was dort passiert. Und es hieß ja oft, naja, jetzt ist aber doch die Bayer schon halbiert. Es muss doch jetzt mal irgendwann gut sein. Ja, gilt halt nicht, ne? Sondern sie kommt von 150 und hat sich dann irgendwann halbiert. Ja, aber danach ging es noch weiter runter. Letztes Jahr, weiß ich auch noch gut, das ganze Jahr hat sie sich dann oberhalb von 40 gehalten und dann sackte sie plötzlich doch durch Richtung 30. Und auch da hieß es, na mein Gott, jetzt muss es doch mal gut sein. Nee, war aber trotzdem nicht gut. Auch dieses Jahr wieder nochmal ein Minus von einem Drittel. Inzwischen waren wir zeitweise unter 20 in einer Bayer-Aktie. Also auf dem Niveau, wo man auch sagt, Mensch, also da tut man sich schwer, noch einen ordentlichen Chemiebaukasten zu finden, ja, der zumindest ein bisschen Spaß bietet, wo es dann auch so kracht und stinkt wie bei Bayer. Ich habe ja immer so mit dem Daniel Eckert bei Twitter oder X, wie es heute heißt, so dieses kleine Duell, wer findet die Screenshots mit den 99er am Ende, wo es dann wirklich so billig aussieht. Ja, und die Probleme bleiben halt dieselben. Monsanto ist nicht gelöst. Und weil man eben sehr viel Geld und sehr viel Energie, Managementkapazitäten auf diese Glyphosat-Causa lenken muss, kommt man auch in dem Pharmabereich nicht richtig voran. Die Pipeline ist nicht so bestückt, wie man es bräuchte, angesichts des Umstands, dass zum Beispiel der Patentablauf von Xarelto, dem Gerinnungshemmer, wichtigsten Präparat stattgefunden hat. Man hat einiges auffangen können durch Krebsmedikamente, ja, aber nun nach vorne reicht das wohl nicht. Und auch in dem Bereich Agrochemie ist ja jetzt nicht alles grün, was da glänzt, ne? Denn die Nachfrage, insbesondere in Lateinamerika, nach Saaten, aber auch nach Pflanzenschutz ist zuletzt wieder deutlich zurückgegangen. Deswegen hat man ständig nochmal wieder Abschreibungen. Ja, die sind dann nicht cashwirksam, aber trotzdem, ne, es ist dann immer so ein Ratespielchen. Mit welchem Ergebnis bei Bayer willst du denn jetzt rechnen? Willst du mit den unbereinigten Zahlen rechnen? Dann kannst du kein KGV ermitteln, weil dann steht da ein Verlust. Willst du mit den kräftig um Sondereinflüsse bereinigten Zahlen rechnen? Ja, dann kommst du natürlich auf Werte im
Einzelnen. Du kannst es auch nicht nachvollziehen, wie sie bereinigen. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, sie bereinigen halt alles, was ihnen nicht gefällt. Ja, sehr, sehr konsequent. Dann hast du dazu einen CEO, der sicherlich die richtigen Rezepte hat, was die Neuaufstellung der internen Organisation angeht. Die Frage ist nur, ob man ihm die Zeit gibt, angesichts der operativen Probleme, die da so dreuen. Und eigentlich das Einzige, was so richtig gut läuft, das ist der Bereich der rezeptfreien Medikamente, Consumer Health. Da darf man aber auch nicht vergessen, also wenn man jetzt auf die Idee kommt, das zu externalisieren, an die Börse zu geben, so großartig sind die Preise dafür auch nicht. Und es ist ja nicht so, dass jetzt Haleon, die Abspaltung von GSK, oder Kenvue, die entsprechende Abspaltung von Johnson & Johnson, an der Börse sofort gefeiert worden sind. Also strategisch ist das weiterhin schwierig. Ja, und es gibt immer wieder diese Einschätzung, naja, also so zwischen 20 und 15 muss die Aktie sich eigentlich mal ausgekotzt haben. Ja, das kann durchaus.
Aber Entschuldigung, sein. Das haben die gleichen Leute auch schon bei 30 gesagt.
So, genau. Und deswegen ist das so eine Geschichte. Entweder man glaubt dran, dass es jetzt gut ist, oder man glaubt nicht dran. Ja, ich glaube, man muss auch ganz offen sagen, hat doch jetzt nicht von außen irgendwelche Einblicke, ob sich jetzt die Monsanto-Causa irgendeinem positiven Katalysator nähert. Insofern ist es dann wirklich eine Glaubenssache. Wenn man richtig glaubt, dann kann das richtig gut aufgehen. Aber es ist auch nach wie vor möglich, dass die Aktie jetzt nochmal 50% verliert.
Und das eigentlich Traurige ist, gerade wenn man diesen langfristigen Vergleich hat, wo dieses Unternehmen mal war, wie stabil es unterwegs war und was dann im Grunde genommen ab dem Moment dieser Übernahme alles passiert ist. Und also ich weiß nicht, ob es von Seiten des Unternehmens irgendwie schon mal sowas gab, wie die Bitte um Entschuldigung, nicht die Bitte um Entlastung, sondern die Bitte um Entschuldigung für diese wirklich grottenschlechte, räudige Performance und diese beeindruckend konsequente Vernichtung von Marktkapitalisierung, denn, das wollen wir auch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, dieses Unternehmen hatte eben ganz, ganz andere Kursniveaus auch erreicht, war auch bei der Marktkapitalisierung ganz woanders und sie hatten eben eine DAX-Gewichtung, die massivst oberhalb dieser 1,4% lag, die heute noch übrig ist. Sie waren das DAX-Schwergewicht. Das wird ja gerne mal vergessen. Die waren das größte börsennotierte deutsche Unternehmen. Sie waren das wertvollste börsennotierte deutsche Unternehmen. Und da sind jetzt weniger als 20 Milliarden Euro übrig geblieben. Immerhin, man kann sagen, na ja, aber der Enterprise Value, der ist ja noch ganz schön. Ja, aber wir wissen ja, dass das nichts anderes bedeutet, als dass da irgendwie noch 30 Milliarden Euro auch noch rumliegen, die in irgendeiner Form an irgendjemanden auch zurückbezahlt werden müssen. Auch das ist in einer Situation, wo das Unternehmen zwar im Moment ein EBITDA macht von 9,3 Milliarden, nicht die angenehmste aller Situationen, weil man eben da auch nicht weiß, an welchen Stellen gibt es denn möglicherweise nochmal wirklich diese Reinschläge von irgendwelchen Prozessen, wo man sich einigt und so weiter. Und ich würde die Aktie irgendwann dann vielleicht, wenn man sich von Monsanto dann wieder getrennt hat, dann wahrscheinlich dann schon ganz gerne mal kaufen. Aber ich kaufe sie dann lieber bei 30 ohne Monsanto als bei 18 mit Monsanto und den ganzen Risiken. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich dieses Unternehmen nach wie vor einigermaßen schrecklich finde. Also nicht, dass es diese Produkte gibt, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen, sondern wie bestimmte Patentrechte dann gegenüber Bauern und Agrarwirten durchgesetzt werden. Das ist einfach die Vorstufe zur Perversion.
Genau, ich erinnere mich, das waren damals die Gründe, die du angeführt hast, warum du hier nicht dabei sein wolltest mehr. Aber ich sehe aus unterschiedlichen Gründen, wir sind uns weiterhin hier einig, Bayer, no. Jetzt haben wir echt über 40 DAX-Werte gesprochen in drei Sendungen.
Reicht es auch.
Drei
Sendungen, vier Stunden.
Aber du müsstest mir doch nochmal zum Abschluss jetzt, Tobias, eines verraten. Also es klingelt an der einen oder anderen Stelle bei mir so dieser klassische Kramersatz. Ja, tolles Unternehmen, aber zu teuer. Was ist denn jetzt so für dich die Quintessenz? Welche, sagen wir mal, 5 Unternehmen, also so ein Achtel oder vielleicht auch 4, ja, 10% der Unternehmen, was wären jetzt deine Favoriten? Und zwar nicht nur so allgemein, wo du sagst, oh, ein schönes Unternehmen, sondern wo du sagst, jawohl, da würde ich jetzt aufstocken. Zum jetzigen Preis.
Ja, also im Grunde genommen war es ja schon so ein bisschen so, was wir in den Sendungen hatten. Also das eine Unternehmen, wo ich ja aufgestockt habe, auch während der Sendung, das war ja die Deutsche Post, beziehungsweise die DHL, weil ich da einfach die Argumente gebracht habe, die jeder auch gerne nochmal in der ersten Sendung nachgucken kann. Da haben wir das intensiv besprochen, wird dann keinen überraschen. Fresenius war eigentlich so ein Kandidat, wo ich gesagt hätte, die wäre eigentlich auch nochmal aufstockungsrelevant. Allerdings ist sie eben auch schon bezogen auf das Gesamtinvestment und den Anteil, den die Aktie im Korb einnimmt, gut übergewichtet. Also von daher habe ich dann eben auch gesagt, ich für mich da nicht, aber wenn ich jetzt komplett nochmal neu kaufen würde, wäre die Fresenius mit Sicherheit mit dabei. Wenn ich auch neu kaufen müsste und bei 5 Werten mit dabei wäre, würde ich mich wahrscheinlich im Moment auch auf Basis dessen, was in der ersten Sendung ebenfalls schon gefallen ist, für die Allianz und nicht für die Münchner Rück entscheiden. Aber das ist auch immer wirklich eine Situationsentscheidung. Ich hatte vor der Aufzeichnung hier nochmal nachgeguckt. Ein Viertel dessen, was in der DAX-Kombo hier drin ist, besteht aus den drei Versicherungsunternehmen Allianz, Münchner Rück und Hannover Rück abgebildet über die Beteiligung in der Talanx, die man, die eben sich eben auch ganz schön entwickelt hat. Von daher, das wäre noch etwas. Und ja, bei den beiden Unternehmen hier zucke ich ja so ein bisschen. Also das sind im Grunde genommen so die nächsten Nachkaufkandidaten für mich, eine Henkel und eine Merck, sind die beiden Unternehmen, wo ich mir noch das ein oder andere an Signal wünsche. Aber wo ich grundsätzlich sage, also da kann ich es mir im Moment vorstellen und wünschen würde ich es mir, dass ich durch Gespräche mit Leuten, die im Automobilsektor nochmal anders drin sind, wünschen würde ich mir total, dass ich bei dem Blick auf nicht nur auf Mercedes und BMW, sondern vor allen Dingen eben auf die ja insbesondere VW-mäßig besonders stark exponierte Porsche Automobilholding irgendwann auch nochmal die Zuversicht zurückgewinne, um dann zu sagen, wenn sich zumindest auch die Kursentwicklung mal gedreht hat und eine Bodenbildung abgeschlossen hat, dann würde ich auch ganz gerne die Porsche Holding aufstocken. Das wird aber eher bei einem Kurs von 50 stattfinden als bei einem Kurs von 30, weil ich simpel und ergreifend nicht einschätzen, also im Moment mich nicht in der Lage sehe einzuschätzen, wie ungerechtfertigt oder eben auch gerechtfertigt dieser starke Pessimismus, den wir ja auch in den Sendungen hier immer wieder rübergebracht haben und also ich im Übrigen auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, weil mir diese ganzen Belastungsfaktoren, die in der zweiten Sendung von uns intensiv besprochen wurden, eben sehr von den Herstellern nicht ordentlich aufgefasst sehe. So, das wären dann fünf gewesen, glaube ich, ne? Also ich habe gesagt Fresenius und Deutsche Post. Ich habe gesagt die Allianz, ich habe gesagt Merck und Henkel und ich würde gerne auch noch als sechstes Unternehmen Porsche sagen, kann ich aber im Moment nicht.
Ja, wundert mich nicht. Bei mir kann ich es kurz machen. Ich habe ja wenige DAX-Werte im Portfolio. Bekanntermaßen die meisten aus einer Dividendenmotivation wie eine Siemens, wie SAP als Dividendenwachstumswert, wie die Versicherer Münchner Rück und Allianz. Hannover Rück, dann eben über die kleine Schachtel der Talanx. Habe ich jetzt für mich nichts Neues entdeckt, aber auf jeden Fall die Bestätigung, auch Bestätigung bei der Deutschen Telekom, ganz klar, wo wir ja seit vielen Monaten sehr, sehr positiv und sehr optimistisch waren. Und gleichzeitig bei dem, wo ich sage, das brauche ich nicht, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Okay, da müsste man aber jetzt unbedingt nochmal drauf schauen. Und die verwegene Position und dazu passend gibt es gerade schon wieder eine Sirene. Das bleibt natürlich die Porsche Auto Holding.
Das war unsere DAX-Update-Sendung 2024 mit den aktuellen Ansichten. Ein Dreiteiler, der es hoffentlich für euch auch schön in sich hatte. Wir haben es nicht wirklich kurz gefasst. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Und ihr habt über die Feiertage dann auch nochmal die Gelegenheit, das ein oder andere nachzugucken. Material habt ihr jetzt auf jeden Fall genug. Wir wünschen euch frohe Weihnachtstage. Und ja, so zwischen den Jahren wird es dann sicherlich auch nochmal eine Meldung geben. Aber an der Stelle für uns beide, Christian, war es das in diesem Jahr. Und in 2025 werden wir dann sehen, was wir für Themen finden, zu denen wir gemeinsam dann auch wieder vor der Kamera stehen.
Genau, für mich heißt aber jetzt erstmal, mich von euch zu verabschieden für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart und danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr habt was Wichtiges, was Wertvolles dafür zurückbekommen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt optimistisch und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Alles Gute, tschüss.